Dog Sounds, Neues aus dem Dogpound.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sounds. Wir sind immer noch in der Offseason. Das hat sich natürlich seit letzter Woche nicht groß verändert. Aber wir haben den Combine hinter uns und da werden wir natürlich heute drüber sprechen. Wir sind vollzählig heute in den Thomas Nowak Studios. Das heißt, wir können, er hat sich auch für heute schon wieder angekündigt, Stefan begrüßen, der wahrscheinlich eigentlich gerade direkt vom Karneval kommt. Hallo Stefan.
Nein, entgegen aller Vorurteile gibt es auch im Rheinland Menschen, die shame on me an Rosenmontag arbeiten müssen, damit andere feiern. Also insofern komme ich direkt von der Arbeit, freue mich in diesem Podcast viel zu lernen. Hallo.
Ja, so fühle ich mich, glaube ich, heute auch. Ich werde auch viel lernen, was Combine und Draft angeht. Ja, reden kann ich auch nicht, das muss ich auch noch lernen. Ich begrüße lieber ganz schnell Arne. Hallo.
Ja, hallo, auch ich werde bestimmt was dazulernen. Und warum? Weil wir Mike dabei haben.
Ich wollte es gerade sagen, weil eine Person, die natürlich nichts lernen muss, da sie jeden Tag quasi momentan einen hochgradig, qualitativ super Text abliefert zum Draft, zum Combine, das ist Mike. Hallo.
Hallo zusammen. Dieser Druck hier gleich schon am Anfang. Wunderbar.
Ja, genau. Also wir wollen keinen Druck aufbauen. Ich habe eine erste ganz allgemeine Frage. Ihr wisst, ich bin immer pragmatisch und halte wenig eigentlich von Tests und Tape, weil ich immer sage, dass wenn die Leute vor Ort sind, dann kriegt man wirklich erstmal einen Eindruck. Mike, dann fang du doch mal gleich an. Warum ist der Combine für die NFL-Teams so verdammt wichtig?
Er ist in erster Ordnung wichtig, weil die Teams einen persönlichen Eindruck von den Spielern bekommen. Sie, bevor die ganzen Tests losgehen, führen sie auch Interviews. Da haben sie auch schon direkt erste Spieler mal gleich disqualifiziert. Also man bekommt einfach einen sehr persönlichen Eindruck von den Spielern und dann sieht man wirklich mal den objektiven Vergleich. Die Spieler hatten jetzt nach ihrer Saison mehrere Wochen Zeit, sich darauf auch vorzubereiten, quasi wirklich mal Fokus auf Athletik, auf ihren Körper zu setzen, die Übungen vorzubereiten. Und jetzt sieht man auch so ein bisschen, wer hat sich gut vorbereitet, wer nimmt das Ganze ernst und wer performt auch einfach. Man sieht so ein bisschen die athletischen Freaks und die Unterperformer und kann sich nochmal das Bild, was sich die Teams jetzt schon in den letzten Wochen durch das ganze Tape gemacht haben, diesen ersten Eindruck entweder festigen oder eben nochmal neue Dinge hinterfragen und quasi nochmal in die erneute Studie gehen. Also es ist aus meiner Sicht eben so ein Rekapitulieren und nochmal Verfestigen von den Eindrücken, die man bisher gewonnen hat, um dann einfach das Draftboard nochmal zu justieren, so wie wir es ja quasi auch machen werden für die Browns.
Ja, Stefan, wenn man Mike so zuhört, dann können wir als Nicht-Combine-Affine ja quasi daraus ziehen, dass das Wichtige, nämlich die Gespräche und die medizinischen Untersuchungen, uns gar nicht gezeigt werden. Muss man Journalist sein vor Ort, um besser noch im Combine durchsteigen zu können? Was meinst du aus journalistischer Sicht?
Also wenn ich die Journalisten zuhöre, die ich an einem Podcast ab und zu mal höre oder bei Twitter folge, dann scheinen ja alle, die sich mit der NFL und dem College Football zu beschäftigen, sowieso da zu sein in Indianapolis. Also ich stelle mir ja vor, wie ein riesen Branchentreffen aller Football-Journalisten. Und ich wüsste keinen, der mir geschrieben hat, hey, ich bin dieses Jahr nicht da.
Du.
Ich bin nicht da, aber ich zähle mich auch nicht als Football-Journalist, sondern.
Aber wir dich.
Wir dich, okay, so viel zu Druck gleich auch. Nein, also ich glaube, zeigt ja auch alle, die irgendwie damit zu tun haben, versuchen zumindest da zu sein und übermitteln ihre Eindrücke und ich habe es letztes Jahr öfter geguckt und habe dann auch an dem Tag, wo Baker Mayfield performt hat, mir den auch angeguckt. Und ich glaube, Allen hat da seine riesen Bombenwürfe da rausgelassen in der leeren Halle und so. Es ist irgendwie skurril, aber auch irgendwie mal interessant zu sehen, wenn die alle ihre 40-Yard-Dinger da laufen. Und ich glaube, Mike sagt, dass die interessantesten Sachen sind wirklich auch, ist ja viel immer von Charakter die Rede. Und was für ein Typ ist dann, wie reagiert er in Stresssituationen in so einem Gespräch und so. Das sehen wir alles nicht. Aber wenn im Vorfeld schon von vielen Mock-Drafts ja die Rede ist, willst du dann auch einfach sehen, wie sind denn die letztlich und wie schneiden die ab, wenn ich nicht das ganze Jahr College-Football mitgeguckt habe, die da in den ganzen Boards irgendwie Top 10 auf jeden Fall gehen.
Anne, dann erzähl doch mal, du hast das ja sehr intensiv verfolgt, wie man mitbekommen hat am Wochenende. Wie viel hast du denn davon gesehen und wie intensiv verfolgst du das? Also läuft das so bei dir nebenbei und du wartest einzelne Spiele ab oder ist das den ganzen Tag mit vollem Programm und nichts anderes außer Combine?
Nee, ehrlich gesagt habe ich das immer nur so im Hintergrund laufen lassen, weil ja, ich finde das Live-Bild manchmal gar nicht so wichtig, weil man sich die wichtigsten Sachen danach eh im Netz eben noch mal rausfiltern kann. Ja, also klar, manchmal hat man auch einfach schnell hingeschaltet. Das ist ja das Gute, wenn man hier wie wir in Europa sitzt. Wenn dann irgendwas ganz Spektakuläres passiert, dann erfährt man es von Twitter ja eh eine halbe Minute vorher und kann dann gerade nochmal den Blick da auch dahin richten. Ne? Aber tatsächlich filtere ich mir das mehr aus dem Netz. Gut, den Stream gibt es in dem Sinne natürlich auch im Netz als aus tagelangem Hingucken. Das würde ich familiär gar nicht so richtig hinkriegen. Ne? Also abends, ja, da lief das dann mal so als Berieselung, aber dann auch eigentlich eher so der Blick am iPad vorbei, auch auf den Fernseher. Ja.
Einer, der natürlich das ununterbrochen geschaut hat und nicht nur nebenbei, ist Mike. Mike, wir sprechen hier immer natürlich insgesamt über die Browns und ich glaube, es macht deswegen auch Sinn, das haben wir ja letzte Woche auch schon mehr oder weniger angekündigt, dass wir uns im Draft sehr auf die Browns konzentrieren werden. Mach doch mal so einen kleinen Aufschlag, wenn wir jetzt für die Spieler mal schauen, die so in der ersten Runde für euch relevant waren. Wie haben die da abgeschnitten und hat sich da vielleicht was für euch in der Präferenz getan?
Wir waren tatsächlich relativ gut. Also wir hatten ja auch schon mit Arne mal kurz geschrieben, unsere Top 10 zumindest für die erste Runde, da wird sich nicht allzu viel da hat sich nicht allzu viel bewegt, weil das sind ja tatsächlich so ein bisschen die Top-Spieler, die man erwartet hat. Es hat sich ein bisschen was bewegt jetzt innerhalb dieser Top 10 aus meiner Sicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, Brian Burns hatte eine unfassbar starke Combine. Da hat man nochmal gesehen, was das wirklich für ein unfassbarer Athlet ist. Und der ist ja tatsächlich der zweitjüngste Spieler der Combine gewesen, kam dahin, hat abgeliefert, hat sogar noch an Gewicht zugelegt und war trotzdem einer der schnellsten. Das war wirklich beeindruckend, die Leistung von ihm. Also den hätte ich jetzt noch ein bisschen höher gesetzt nach der Leistung. Andere haben es clever gemacht, zum Beispiel Ed Oliver hat auch nicht alle Tests absolviert, sondern nur die ganz bewusst, wo er gut dran war, weil er auch ein bisschen Gewicht bewusst zugelegt hatte für die Combine und dann beim Pro Day eben noch einiges machen wird. Also es hat sich tatsächlich nicht so viel bewegt. Wir hatten so ein, zwei Spieler, die wir in Richtung Nummer 17 noch gesehen haben. Einer ist zum Beispiel Jachai Polite, der jetzt nicht in die Top 10 geschafft hat. Der ist bei mir zum Beispiel tatsächlich jetzt mit der roten Flagge runter, nachdem er einfach in Interviews sich da anscheinend sehr kindisch benommen hatte, nicht kritikfähig war und das dann auch noch der Presse erzählen musste. Das waren so interessante Themen, die man gesehen hat und was man natürlich gesehen hat. Ja, wir hätten sehr gern zum Beispiel einen DK Metcalf oder einen TJ Hockenson. Dass die jetzt bis an 17 fallen, ist nochmal deutlich unwahrscheinlicher geworden. Also vielleicht werden wir nochmal Justierungen vornehmen, wo wir sagen, die Spieler nehmen wir dann ehrlich raus aus dieser Top 10, einfach weil die nicht mehr möglich sind. Andere Spieler kommen da jetzt vielleicht dazu, die jetzt nicht, die ich vorher nicht erwartet hatte, dass die so ein bisschen fallen könnten. Ich denke da zum Beispiel an Josh Allen, der ein unglaublich beeindruckendes Tape hatte, aber jetzt in der Combine auch nicht die Elite-Werte gebracht hat. Und die größte Bewegung gibt es, glaube ich, in den Runden 2 und 3 dann. Da werden wir nochmal genau schauen, wer jetzt neu dazu kam. Und da wird sicherlich Bewegung geben bei der Top 10, eher wenig und eher kleinere Rotation.
Ja, wobei Josh Allen dafür nicht bei den physischen Werten stark gewesen sein soll, wie man so mitbekommen hat. Aber da hieß es halt, der wäre bei den Interviews brutal stark gewesen. Ne? Also von daher vermute ich mal, wird der immer noch nicht in die 17er-Range leider reinkommen. Also ich glaube, unsere beiden letzten Plätze, die sind für mich jetzt so nach der Combine vielleicht ein bisschen diskutabel, ob man die nicht lieber mittlerweile ganz oben an 49 einordnet. Drymond Jones hat für mich ein bisschen enttäuschend. Ich weiß gar nicht, was mit dem los war. Nicht so dolle Werte gebracht. Den hätte ich immer noch total gerne, aber den würde ich dann jetzt vielleicht eher bei uns mit dem zweiten Pick ganz oben sehen. Und Byron Murphy, als Cornerback hat mich jetzt auch nicht so weggehauen, dass ich sage, der gehört jetzt wirklich in die Top Ten von Leuten, die ich irgendwie gerne, also Stand heute erstmal, mit unserem ersten Pick hätte. Ne? Und ja, was du gesagt hast, Brian Burns, ja, der könnte jetzt bei uns nur klettern, weil wahrscheinlich jetzt klar ist, dass Monty Sweat, der könnte sich ja fast an allen vorbei katapultiert haben, wird er wahrscheinlich. Also den hatten wir an 4 bei uns hinter Ed Oliver, Devin White und Clelin Ferrell. Ich vermute mal, Sweat ist an denen vorbeigezogen und ist auch aus der 17er-Range nach der Combine raus.
Ja, ja, richtig. Also, und wer zum Beispiel auch raus ist, aus meiner Sicht, sind tatsächlich alle Cornerbacks. Ich sehe keinen Cornerback hier an Nummer 17 mehr. Byron Murphy hast du schon angesprochen, der ist für mich noch der Beste. Aber Greedy Williams ist zwar schnell gelaufen, hat dafür in den Drills ganz schwach abgeliefert. Also so diese Bewegung nach hinten, was man eigentlich sehen will, ne? Die bewegliche Hüfte mit den schnellen Richtungswechseln, da sah er schrecklich aus. Das wird viele Teams abschrecken, auch wenn er schnell lief, und die Andre Baker ist einfach zu langsam gelaufen für einen Erstrunden-Cornerback. Die 4-6 ist einfach gegen die richtig guten Wide Receiver zu langsam aus meiner Sicht, um hier in Runde 1 noch wirklich, oder vor allem auch an Nummer 17 gedraftet zu werden. Also die Cornerbacks sind für mich tatsächlich allesamt, zumindest für die Nummer 17-Pick, rausgefallen. O-Line war ja, da können wir nochmal vielleicht ein bisschen drüber diskutieren. Da gab es ja auch die News jetzt während der Combine, dass sich die Browns mit Andre Dillard von Washington getroffen haben, ein sehr positives Interview mit ihm hatten. Das zeigt so ein bisschen, dass man sich schon mit der O-Line-Position beschäftigt, selbst in Runde 1. Das ist noch interessant, die hatten wir gar nicht mit drauf, aus dem Prinzip schon, weil ich die eigentlich erst voll sehe, zumindest in diesen frühen Runden. Hier müssen wir vielleicht noch ein bisschen draufschauen, einfach weil die Browns scheinbar doch den Bedarf sehen. Aber ansonsten sehe ich es wie du, es sind ein paar Spieler, die einfach jetzt out of reach sind. Wenn ich jetzt so aktuell tippen müsste, wer gut hier fallen könnte zur 17 und trotzdem gewinnen wäre, wäre zum Beispiel Christian Wilkins, der mir richtig gut gefallen hat, der richtig explosiv war. Der ist nicht der schnellste, weil er auch ein bisschen Gewicht mit sich trägt, aber der zum Beispiel ist Defensive Tackle, wäre an Nummer 17. Ich glaube, der wird bis 17 fallen aktuell und wäre da ein sehr attraktiver Name.
Ja, oder tatsächlich, also wenn man dann weiter runter geht in unseren Listen, ab der zweiten Runde, da wird es ja richtig durchgewirbelt. Ja? Also der Andre Baker, den sehe ich da jetzt gut, den haben wir da gut getroffen. Tillery hat zum Beispiel war Nummer 1 Spark von allen D-Linern, ja. Also vor Quinn Williams. Also der wird bei der Combine Meta gemacht haben. Den haben wir aber immer noch in dem Bereich Runde 2 richtig. Noah Fant hat eine sehr starke Combine gemacht. Der ist halt ein anderer Tight End-Typ als sein Kollege aus Iowa, der TJ Hockenson. Den reinen Receiving Tight End, was heißt rein, aber den haben wir ja mit Njoku schon. Also Njoku hat man ja gesagt, der ist aber dafür kein guter Blocker. Ne? Aber also Noah Fant könnte bei Teams, die genau das aber noch suchen, auch durchaus vor Hockenson sein. War ja eh schon immer die Diskussion. Und der hat natürlich jetzt auch bei der Combine das nochmal richtig unterfüttert.
Ja. Und fällt damit daher natürlich auf jeden Fall aus der Diskussion um Nummer 49, also die zweite Runde raus. Definitiv, man kann ihn sogar jetzt, also ich hätte mittlerweile, wo man gesehen hat, was ist das eigentlich für ein Athlet, wie gut fängt er, das war wirklich beeindruckend. Er hat Werte eigentlich von einem Wide Receiver, was Speed angeht. Ich glaube, der ist so schnell gelaufen wie Calvin Harmon. Also ja, da kann man schneller gelaufen sogar, ist Calvin Harmon beispielsweise. Also die Diskussion kann man jetzt eher führen, ob man ihn wirklich für die Nummer 17 wieder in Betracht zieht, mit Hockenson einfach gemeinsam, weil das wirklich zwei überragende Tight Ends sind.
Genau, wobei aber dann wäre er für mich raus bei uns, weil ja, wir dann einen Typ aber schon haben, aber den werden wir halt niemals an 49 noch abgreifen können, wenn da müsste man ihn als Best Player Available sonst ja fast machen, wenn der an 49 da rumeiern würde jetzt nach der Combine. Dann hatten wir ja auch noch, ich weiß nicht, ob Daniel wird das vielleicht eh noch sagen, aber wir können es zurücknehmen. Auf jeden Fall ja eine Frage, glaube ich, von Basti nach Devin Bush, der gesagt hat, Mensch, den hattet ihr, seht ihr den immer noch in der zweiten Runde? Da sind wir jetzt gerade voll in so einem Thema. Dann nehmen wir den zum Beispiel mal exemplarisch. Da glaube ich auch, den werden wir streichen müssen an 49. Devin Bush kann ich mir auch sehr, sehr gut mittlerweile vorstellen. Der wird aus der ersten Runde wahrscheinlich eher nicht rauskommen, dann Ende April. Also da werden wir uns
von sogar diskutieren. Müssen. Das ist auch ein Spieler, den ich mir nochmal genauer anschauen werde. Ich dachte einfach, ehrlich gesagt, dass er nicht diesen diese Top-Athletik mitbringt, die ich von einem First-Round-Linebacker erwarte. Das war Devin White. Aber er hat jetzt gezeigt, dass er eigentlich mit Devin White auf einem Level ist. Daher ist das für mich ein Spieler, den ich jetzt wirklich in die Erstrundendiskussion tatsächlich nochmal mit aufnehmen würde. Da kann man aber auch gern drüber diskutieren. Aber der hat zum Beispiel seinen Draft-Stock wirklich während der Combine nochmal extrem hoch gepusht, eben wie Jerry Tillery auch. Das war beeindruckend und ja, die Browns haben deutlich mehr Möglichkeiten gefühlt jetzt bekommen.
Ja, damit habt ihr die Frage schon vorweggenommen, genau, aber Basti86 hatte das gefragt nach Devin Bush. Vielleicht auch noch eine Frage von Peter Sean mal kurz reingeschoben, auch wenn der Name eben schon fiel, Montez Sweat. Da fragt er nämlich, könnte er an 17 fallen nach der Combine oder ist er jetzt overhyped, genau wie auch Metcalf? Da klang er schon durch, Platz 17 wird wahrscheinlich schwierig.
Ja, oh, Telefon.
Telefon.
Dann.
Ja, der ist nicht overhyped. Also, das hatte auch noch jemand gefragt. Wir hatten zwei Fragen, zum Beispiel zu Metcalf und Stuart Barker auch noch. Und in der von Peter Schorn taucht er ja auch auf. Der Unterschied war, Metcalf hatte so ein, zwei, drei absolute Leuchtsignale abgeballert bei der Combine. Aber hat natürlich bei den Agility-Drills oder so gar nicht so gut abgeschnitten. Ja? Also der hat natürlich dicke Ausrufezeichen gesetzt, Metcalf, natürlich. Ich glaube auch weiterhin, dass der jetzt eher in Richtung Top 10 sich verändert hat, als vorher die Diskussion war, gibt es überhaupt einen First-Rounder unter den Wide Receivern? Also am Ende wäre schon irgendwer gegangen, aber also der hat sich da natürlich, hat ihm die Combine insgesamt geholfen, aber hat in einigen signifikanten Drills auch nicht so gut abgeschnitten. Während Montez Sweat ja eigentlich durch die Bank weg, überall abartig gut performt hat. Also alleine war es jetzt, ich glaube am Ende war es war erst unoffiziell 4-4-2 und dann war es 4-4-1. Und aber also auch die anderen Sachen, brutal. Ne? Also deswegen, Montez Sweat wird jetzt, lieber Peter Schorn, ich kann es mir in keiner Weise vorstellen, dass der irgendwie an 17 fällt, nach der Nummer. Während Metcalf, ja, wie gesagt, ins eigene Fleisch geschnitten, weiß ich nicht, aber vielleicht hätte er es auch so clever machen müssen, wie eben, was Mike am Anfang gesagt hat, wie ein Ed Oliver, dass er nach dem 40-Yard-Dash zum Beispiel einfach gesagt hätte, alles klar. Sein Sprung war ja auch Wahnsinn, alleine dieses Zeitlupen-Video dazu, was auf Twitter kursierte, ne, wie er da in der Luft steht. So, nach den beiden Nummern hätte er vielleicht sagen sollen, alles klar, jetzt reicht's hier, ne? Also ein bisschen vielleicht ins eigene Fleisch geschnitten, ja. Auf der anderen Seite hätten die Teams da trotzdem ja nachgeforscht. Also insgesamt hat er, glaube ich, trotzdem das gut gemacht. Und dann war Rashan Gary noch eine Frage da in dem Link. Der hat eigentlich auch, fand ich, eher so, was heißt gewonnen, aber also der hat sich jedenfalls, glaube ich, etabliert als Top-10-Pick mit seiner Performance da.
Ja, Rashan Gary ist für mich interessant. Also bei dem habe ich halt ein kleines Problem. Ich bin mir bei dem nicht sicher, ob er ein Edge-Defender ist oder in der NFL besser als Defensive Tackle spielen wird. Und das ist tatsächlich durchaus auf der einen Seite flexibel für die Teams, auf der anderen Seite auch schwieriger in der Bewertung, weil du halt nicht ganz genau weißt, was machst du final mit dem Spieler. Also für Edge ist er für mich... Ja, das ist schon gut, aber ich habe das Gefühl, dass er in der NFL eher als Defensive Tackle Fuß fassen wird, mit seiner Power, mit seinem Frame, das er hat. Also er hatte eigentlich wirklich auch den Körperbau durchaus eines Defensive Tackle, gerade wenn er noch ein bisschen mehr Masse und Kraft eben auflegt. Also total beeindruckend. Eins wollte ich noch zu Metcalf sagen, denn das war tatsächlich, man nimmt auch immer viele gute Dinge mit, wenn man einfach die Combine verfolgt und Daniel Jeremiah ist ja nun mal einer der großen Experten. Und der hat was sehr Kluges gesagt zu Metcalf. Er hat gesagt, eigentlich war die Frage nach seinem Speed, die hat er quasi bestätigt. Da gab es so ein, zwei kleine Fragezeichen, wie schnell er denn wirklich ist. Da hat er vollkommen überzeugt. Er hat aber was Kluges gesagt, indem er meinte, Metcalf sollte sich jetzt eben darauf konzentrieren, ein bisschen weniger Zeit im Fitnessstudio zu verbringen und auf diese 1,6% Körperfettwert zu legen, sondern mal ein bisschen Yoga machen und quasi eben genau diese Agilität, also statt einfach nur Gewichte zu pushen, noch ein bisschen an seiner Agilität zu arbeiten. Und das muss er tatsächlich, denn wenn man sich das Tape von ihm ein bisschen anschaut, wird man auch sehen, In Ole Miss wurde er eben hauptsächlich als wirklicher Ex-Receiver, sprinte tief, kriegt den langen Ball und setzt sich mit deinem Körper durch. Also ein bisschen mehr Flexibilität braucht er in der NFL auch. Aber er bringt unglaublich viel mit. Also er ist kein Julio Jones, weil Julio hat eben noch diese Agilität aus meiner Sicht mit. Aber er ist verdammt nah dran und ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Deswegen ins eigene Fleisch geschnitten, nein. Weil es gab vorher, wie gesagt, eher die Diskussion, ist er ein Top-20-Spieler? Das ist auf jeden Fall so. Für mich ist er ein Top-10-Spieler mit dem Potenzial, was er mitbringt. Und wenn er jetzt so ein bisschen sich darauf konzentriert, eben nicht mehr nur im Fitnessstudio die Gewichte zu drücken, was er einfach sehr gern macht, sondern eben ein paar, ein bisschen auf diese Schwachstellen noch eingeht, und das kann er ja, ist er noch verdammt jung, dann kann er wirklich ein ganz großer werden. Da bringt er alles mit dafür.
Ja. Stefan, was meinst du denn? Sollten wir, diese Frage muss man sich ja stellen, wenn jetzt Mike auch nochmal sagt, ja, Top 10 kann er sein, aber sollten wir so jemanden dann trotzdem oben in die Liste packen in unsere nächste? Oder sagst du irgendwie, ja, Offensive, schön und gut, aber dann lass uns doch jetzt erstmal die Defensive klar machen. Also was wäre da jetzt so dein aktueller Ansatz, auch nachdem du jetzt so, vielleicht gar nicht in der Tiefe, hast du ja gesagt, die Komma verfolgt hast, aber trotzdem jetzt auch passiv immerhin so was wegkonsumiert hast, einiges, das, ja, offensiv oder defensiv? Was wäre deine Präferenz?
Defensiv, ganz klar, weil wenn wir, also die Frage bleibt ja egal, wie wir vor- und nachkommen, bei mir diese Top-Listen da führt für die jeweiligen Pick, ist für mich immer die Frage nach Biggest Need. Und Biggest Need ist für mich immer noch Defense, weil Wide Receiver jetzt unabhängig davon, was mit Perriman passiert, Higgins gehen wir jetzt mal davon aus, dass verlängert wird, klar, und wir sind davon überzeugt, dass es noch ein wirklicher Top-Wide Receiver fehlt. In der Free Agency werden wir den vermutlich nicht kriegen, also müsste man über ein Drafting irgendwie, und trotzdem würde ich sagen, wenn jetzt nun Hop oder Top geht, was machen wir? Wir sind dann 17 dran und ein Top-D-Liner oder ein Linebacker oder ein Edge-Defender ist da und ein Top-Wide Receiver, würde ich immer einen der ersten drei nehmen, trotz allem. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn man sagt, die Balance im Kader, die Balance im Roster zu sagen, an den Stellen, wenn wir da auffüllen, dann haben wir über die ganze Roster hinweg gesehen, mehr Qualität auf einem Level gehievt, als zu sagen, wir machen den Wide Receiver Core jetzt noch besser, haben wir weiter noch ein Loch an der Stelle Defensive Tackle oder Linebacker, wo auch immer. Also mir wäre lieber, erstmal die Defensive anzugehen.
Ja, das deckt sich nämlich mittlerweile mit mir. Also wir hatten ihn ja erstmal reingepackt und nicht zu Unrecht, weil er hat jetzt ja auch eigentlich gut abgeliefert, und ich habe aber auch schon gedacht, eigentlich wäre ich, glaube ich, insgesamt, selbst wenn er da wäre, nicht wirklich zufrieden mit einem Wide Receiver aus den von dir genannten Gründen gerade. Also Hockenson ist für mich da zum Beispiel noch wieder was anderes als Tight End, weil der halt eben dann nicht einfach nur Pässe fängt, sondern weil eben gerade Hockensons Stärke sowas ist wie das Blocking. Also damit schlage ich dann gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zwar insgesamt auch für die Offensive, aber es ist halt für mich nochmal ein großer Unterschied zu einem Wide Receiver, dann so einen gut blockenden Tight End zum Beispiel zu haben. Deswegen, ja, tendiere ich auch irgendwie dazu, Hockenson da so als Lonely Rider der Offensive auf jeden Fall zu lassen, weil mittlerweile befürchte ich fast auch, ja, wie gesagt, hoffentlich Noah Fant, wenn den einer nimmt, dann kann es schon sein, dass der bis 17 kommt. Und ansonsten sehe ich es auch so, ja, also defensiv grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich möchte ganz klar nochmal unterstreichen, Hockenson wäre aktuell Stand heute für mich schon noch so die Ausnahme aus den eben genannten Gründen.
Da ich jetzt zwischendurch mit meiner Oma telefoniert habe, um das aufzulösen, und die ersten 2 Minuten nicht mitbekommen habe, ihr habt die Frage von Suat Barker, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, abgearbeitet, sofern ich das mitbekommen habe. Zumindest sind die Namen gefallen.
Ja. Dann ich glaube, wir haben die abgearbeitet. Wir haben von den Fragen eigentlich, ne, wir haben Bastis Devin Bush-Frage gut abgearbeitet. Wir haben Suat Barker mit Metcalf abgearbeitet, Rashan Gary haben wir besprochen. Wir hatten Peter Schorn mit Monte Sweat drin. Silas hat auch eine Frage gestellt.
Genau, das wäre das nächste gewesen.
Also genau, den hatten wir teilweise ja auch drin, weil er auch nochmal nach den unterirdischen Agility-Werten von Metcalf fragt. Also die haben wir halb auch schon beantwortet, sodass wir da eigentlich...
Und das passt ja nämlich gerade, dachte ich mir. Genau. Was wir thematisch jetzt den Sprung gemacht haben, nämlich, dass wir da so ein bisschen uns auf die Defense fixieren, denn er fragt nämlich zusätzlich noch, wer ist euer Favorit für die D-Line, welcher auch realistisch ist? Wie wichtig ist für euch der Combine? Das haben wir, glaube ich, schon zu Beginn ein wenig abgearbeitet. Also würde ich sagen, beschränken wir uns jetzt mal auf die D-Line.
Ja, wahrscheinlich. Er sagt ja extra, wer realistisch ist. Und das hat Mike eigentlich vorhin auch schon wahrscheinlich relativ treffend gesagt. Christian Wilkins ist wahrscheinlich einer der realistischen Favoriten. Vielleicht, ja, und mit viel Optimismus dann eben Brian Burns. Also der wäre da auch so mein Edge-Favorit zurzeit. Wobei ich da fast schon denke, es ist nicht realistisch genug, dass der bis 17 kommt nach der Combine. Und weiterhin mein absoluter Traum einfach, ja. Der soll noch mal irgendwas Dummes sagen oder auch irgendwie tanzelmäßiges Video auftauchen, eben bleibt Ed Oliver. Aber mit Realismus kann man den eigentlich an 17 auch kaum noch einem verkaufen, so richtig. Ne? Leider, wo er jetzt auch größer als befürchtet. Also viele hatten ja gesagt, der könnte zu klein sein. Der war jetzt eher noch größer als erwartet bei der Combine. Selbst solche Sachen sind jetzt nicht in unsere Richtung gelaufen. Ed Oliver an 1. Ich weiß nicht, ob wir den da halten können, wenn wir die Browns-Brille nicht zu sehr ins Gesicht pressen.
Was ich halt glaube, und das wird für die Browns, also das wird halt im April sehr spannend. Ich glaube, aufgrund der Situation, die wir auch um Kyler Murray haben, die wir um Quarterbacks, die jetzt, also Drew Lock hat wohl vielen gefallen, auch wenn ich das immer noch nicht ganz verstehen kann, jetzt in der Combine, also der wird wahrscheinlich auch Top 10, Top 15 gehen. Wenn du dann noch irgendwie einen Running Back mit Josh Jacobs hast, DK Metcalf, also wenn halt einfach so ein paar offensive Spieler, einfach weil die Bedarfe bei Teams sind, unerwartet früh gepickt werden, werden einige Spieler fallen. Das ist nun mal die Natura des Drafts. Wenn ein Ed Oliver, und das könnte ich mir vorstellen, aus den Top 10 rausfällt und dann so in der Region 11, 12 immer noch nicht gepickt ist, dann ist er aber eine sehr, sehr wichtige oder sehr spannende Option, wirklich auch mal hoch zu draften. Weil ich habe schon gesagt, die 17 ist ein schwieriger Pick, das betone ich jedes Mal wieder, weil man schon sehr lange warten muss und weil viele Teams auch von hinten dann schnell mal in die 15er Region vor, also die sich direkt vor dich setzen noch. Also ist es manchmal clever, selber noch einfach vorzugehen. Und das wäre dann eben so eine Option, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass einer dieser Top-Spieler, sei es Montez Sweat, Brian Burns, oder eben, wie du schon sagst, Ed Oliver oder auch Devin White, ich will nicht nur die D-Line hier benennen, sondern eben Devin White hier auch noch mitgenannt. Wenn einer von denen aus der Top 10 fällt, und ich bin mir ziemlich sicher, mindestens einer wird das tun, aufgrund der Offensivspieler, dann sollte Don Dorsey ein bisschen was in die Hand nehmen und von mir aus eben statt 10 Spielern einfach nur 7 picken und wirklich massiv diese 3 bis 4 Spots vortraden, um einen Top-Spieler zu holen, denn das brauchen die bei uns. Wir brauchen eigentlich in wenigen Positionen tiefe Spieler, sondern noch einen Starter in der D-Line oder 1 bis 2 Starter in der D-Line, einen Linebacker mindestens mal. Und genau die haben wir hier mit durchaus starken Klassen an der Spitze. Und danach wird es halt ein bisschen schwieriger. Also das ist so meine Philosophie aktuell. Und deswegen wird das im April unglaublich spannend. Und Ed Oliver hat sich jetzt auch nicht zu einem Top-5-Spieler gemausert bei im Draft. Er war gut in vielen Bereichen, aber jetzt auch nicht so, dass die Kinnladen runtergefallen sind, wie eben bei Metcalf, Montez Sweat und so weiter. Also gefühlt sind sogar 1, 2 Spieler wie eben Sweat, Burns an ihm vorbei. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Das wird eben spannend zu sein, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen noch weiterentwickelt.
Ja, aber ich glaube halt, also ich habe auch mal, wenn ich optimistisch, richtig optimistisch rechne, gehen 3 Quarterbacks irgendwie so, wenn es in den Top 10, wenn es richtig gut läuft, und es gehen irgendwie 3 Offensivspieler, der beste Tight End, vielleicht einer wie Metcalf und Josh Jacobs oder eben beide Tight Ends, so 6 sind weg. Dann bleiben aber bis zu uns ja immer noch sehr viele Picks. Ich sehe so als den Spot, wo man hinkommen könnte, einigermaßen, ohne zu sehr. Cincinnati wird nicht an uns verkaufen, völlig klar. Das macht Mike Brown nicht. Green Bay hat es nicht richtig nötig, noch Picks zu sammeln, weil die haben eh den zweiten First-Rounder. Die haben die Tiefe schon einigermaßen. Miami an 13. Das, glaube ich, wird der Spot sein. Die sind im Umbruch. Die könnte ich mir gut vorstellen, dass die großes Interesse daran haben, Picks zu sammeln, Miami. Ja, und an 13, wenn ich 6 wegrechne, dann sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 vor uns. Quinn Williams, Nick Bosa, Josh Allen und jetzt Sweat werden weg sein. So. Bleiben noch 2 vor dem Miami-Spot.
Und da zwei sind O-Liner hast du vergessen. Jonah Williams und Dillard als O-Liner werden vorher weggehen. Bin ich mir recht sicher, aber es gibt zu große O-Line-Bedarfe in der gesamten NFL, ist, dass diese 2 bis 3 Top-O-Tackles, die es gibt mit Jonah Williams, mit Andrew Dillard und Cody Ford aus meiner Sicht auch noch, obwohl der eher Guard ist, die 3 gehen aus meiner Sicht auch definitiv Top 15.
Da bin ich mir ganz sicher. Aber die rechne ich jetzt, wenn ich von 13 sehe, eher in diese 6 Offensiven insgesamt rein, weil dann geht vielleicht doch nicht, also wer soll Josh Jacobs machen, wer nicht, vielleicht sagt, also ach, so richtig, der wird mal hier an 5 zu Tampa Bay, aber die haben letztes Jahr Ronald Jones hochgenommen und haben jetzt auch nicht die, ich weiß nicht. Ja, aber du hast recht, also es kann schon sein, also ich denke, an 13 hat man auf jeden Fall die Chance, einen richtig coolen Spieler zu kriegen. Mindestens ist da, denke ich, dann noch ein Brian Burns da. Oder es ist eben doch Devin White auf einmal noch da. Oder eben Ed Oliver. Also, und das kann doch nicht die Welt kosten, wenn nicht alle deswegen an 13 wollen. Also das kann natürlich auch mal passieren dann. Andere schlafen auch nicht auf dem Baum. Die paar Plätze vorzukommen. Aber wir haben zum Glück 2 Drittrunden-Picks, dann muss man vielleicht davon einen opfern und dann irgendwie, ja, zur Not auch nochmal irgendwie nächstes Jahr, eine 2. Runde nächstes Jahr wegballern oder keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, wenn da richtig gute Leute Richtung 13 fallen, Miami, dann werden die schon auch für die wenigen Plätze noch ordentlich was sehen wollen. Und nur mit einer von unseren beiden dritten Runden könnte das fast eng werden. Da müssen wir noch was beilegen. Ne? Und klar, ob dann eine 5. Runde das schon reicht, aber also dafür würde ich es ja immer machen. Ne? Also 13 peile ich so an. Oder sogar, Dorsey, wie du sagst, auf einmal, wir haben mit Dillard gesprochen oder so, lass die doch alle eher nicht gehen, weil alle auf Defense gehen, dass er sagt, ja gut, dann gehe ich auch mal ein bisschen zurück und lasse noch wen anders kommen für irgendwie.
Genau, das wäre eine andere Option.
Ne? Also, ja, wie gesagt, wunderbares Rätselraten erstmal. Was war die wirkliche Ausgangsfrage, von der wir jetzt ziemlich abgekommen sind? Wen wir defensiv, welcher Favorit für die D-Line realistisch
genau, ist? Genau, ne? Realistisch.
Ja, doch, also, wie gesagt, für mich war die Frage mit dem realistisch jetzt danach, was glaubt ihr, wer an 17 wirklich noch da ist, so wie wir ja auch unsere Liste angegangen sind, so ein bisschen. Aber da, also 1, 2, 3 Träumerchen werden wir da auch immer noch wieder reinballern. Also der erste richtig realistische, der mich wirklich überzeugt, von dem ich aber auch glaube, dass er wirklich da ist, wo ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen ärgern würde, vielleicht, wenn wir nicht nehmen. Also außer wir nehmen irgendwie was, ja, wenn wir Hockenson nehmen, da kann ich mit leben, eben so als offensive Ausnahme. Aber also Christian Wilkins, das ist halt auch so ein richtiger Need von uns. Ne? Den noch zu Larry Ogunjobi dazu. Ja, aber nächste Woche um diese Zeit sind wir noch nicht schlauer. In 14 Tagen werden wir viel, viel, viel schlauer sein. Ne? Wenn jetzt, gut, vielleicht nächste Woche sind wir auch schon ein ganzes Stück schlauer, weil morgen läuft die Deadline ab, wo die Franchise-Tags rausgehauen werden können. Ich habe jetzt heute irgendwie Twitter nebenbei aktuell gar nicht verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Stand gestern war es zumindest noch so, dass es ja so schien, dass DeMarcus Lawrence und auch Grady Jarrett es nicht so aussieht, als ob man sich mit denen grundsätzlich einigen könnte auf eine Long-Term-Extension. Das ist die Frage. Gibt's die Tags dann morgen oder gibt es da tatsächlich doch auch eine Überraschung, was ich mir mittlerweile tatsächlich vorstellen könnte, dass es da doch eine Überraschung gibt, eben weil der Draft eigentlich auf den Positionen ziemlich vollsteckt, dass doch irgendwie so ein Team sagt, also die Cowboys nicht, die sind relativ, was heißt All-In gegangen, aber haben in den Erstrunden-Pick jetzt auf, ne, Cooper geballert, aber die Falcons, ja, sind die Falcons jetzt der Mega-Contender oder sagen die, nee, pass mal auf, wahrscheinlich sind wir nächstes Jahr auch nicht ganz vorne dabei. Wir müssen jetzt nicht völlig teuer den Grady Jarrett nehmen, wenn es in dem Draft, weil die sitzen an 14 ist die Chance ja auch ziemlich hoch, dass du auch noch einen sehr guten D-Liner abgreifen kannst. Wie gesagt, die sind drei Plätze vor uns, ne? Also die können auch mal sagen, wir lassen es drauf ankommen, weil der Tech kostet auch 15 Millionen im Jahr. Und ich glaube, die Falcons sind jetzt auch nicht das Team, was so besonders viel Cap-frei hat. Ne? Also ja. Die haben ja den ganz teuren Vertrag von Matt Ryan. Die haben Julio Jones. Also ich bin mir nicht sicher, ob die das einfach so bringen können.
Ist ja insgesamt ist ja nicht nur sowas, sondern man hat schon häufiger vermutet, dass Dorsey sich mit dem leichten Trade für Gerald McCoy interessieren wird, auch ein Defensive Tackle. Und wenn man einen dieser Qualität holt, quasi McCoy neben Ogunjobi dann hat, dann wird man keinen First-Rounder mehr investieren. Und dann verändert sich die Gemengelage natürlich sofort. Ja. Das wird halt die nächsten Wochen sehr wichtig sein. Wo kann man in der Free Agency schon zuschlagen? Welche Trades macht man vor dem Draft schon? Und wo sind dann die Needs? Ne? Beispielsweise, davon gehe ich auch ein bisschen aus, wir werden mindestens einen Defensive Tackle, glaube ich, vorher schon verpflichten, könnte ich mir gut vorstellen, weil es auch etliche Spannende auf dem Markt gibt. Und dann kannst du aber auch, wie gesagt, in Runde 2 für den Jerry Tillery was versuchen. Oder da gab es ja wirklich, also die Defensive Tackle-Klasse ist so tief mit einem Rennell Wren oder einem Caden Saunders, die immer noch richtig spannend sind. Saunders, ne? Ja. Tristan Hill ist jemand, der letzte Saison kaum gespielt hat, aber jetzt eine unglaubliche Performance hingelegt hat. Also da gibt es so viele Spieler auch in Runden 2, 3, wo man sagen kann, ne, ein sicherer Free Agent und danach einen in Runde 2, 3, dann hast du die Position definitiv besetzt und konzentrierst dich in Runde 1 eben eher entweder auf einen Linebacker oder eben auf eine Skill-Position, wo du sagst, dann greifen wir doch auf Receiver oder Tight End an.
Ja, aber da hat, ich weiß gar nicht, wer, ich hatte es sogar noch uns in die Gruppe gestellt, da ist irgendeiner von Plaindealer auf jeden Fall, ja, gesagt, er würde, war es Douglas Morales, ich glaube, er war es, hat er völlig richtig gesagt, so wie wir jetzt dastehen mit Baker und dass es vorangehen kann, wenn du jetzt hoch investierst in einen Wide Receiver und auch die Top-Leute erfahrungsgemäß ihren absoluten Höhepunkt dann so in ihrem dritten Jahr auch erst haben, auch wenn du den jetzt hoch draftest, bis die sich erstmal reingefunden haben. In 3 Jahren geht dein Fenster ein bisschen weiter zu, weil in 3 Jahren musst du rangehen an die teuren Verlängerungen langsam von Garrett. Du musst eben dran denken, wie halten wir Baker. Sagt er dann lieber jetzt irgendwie nochmal einen Trade oder irgendwie was, ne, auf so einer Position machen und deswegen jetzt die Defensive stärken, die dann vielleicht schneller auch einfach mal direkt helfen können, ja, weil wir da mehr Lücken haben. Also fand ich von der Logik her nicht verkehrt, so zu denken. Ne?
Ja, aber dann wärst du doch wieder bei dem ständig wabernden Thema und das war doch irgendwie, ging doch jetzt auch gut ab, als Dorsey mit dem Giants-Manager auf der Tribüne abgelichtet worden ist, dann bist du wieder automatisch auch beim Thema OBJ, oder?
Ja, natürlich. Der würde sofort helfen. Ich glaube, darauf ging es auch so ein bisschen hinaus dann. Also wenn du sagst, ich haue den Erstrunden-Pick für den raus, dann hast du halt einen, der sofort dir hilft.
Ja.
Ne? Klar, der Unterschied ist natürlich, da zahlst du auch dem sofort 15 bis 20 Millionen im Jahr, während wenn du an 17 einpickst, ich weiß gar nicht, was Salary an 17 ist, aber halt viel, viel weniger. Aber da weißt du halt auch nicht, was du kriegst. Und gerade wenn man sich eben dann auch noch anguckt, was ist mit den Wide Receivern passiert in den letzten Jahren, die in der ersten Runde gepickt wurden.
Ja.
Ich glaube, das hatte ja keine 10%ige Erfolgsquote, oder? Also wir selber haben mit Corey Coleman voll daneben gegriffen. Wir haben jetzt mit Perryman jemanden da gehabt, wo jemand anders um Pick 20 voll daneben gegriffen hat. Ich glaube, wer mal eingeschlagen hat, so halbwegs, war Brandon Cooks. So, der wurde auch mal so um 20 gepickt. John Ross, ein 9, völliges Desaster für die Bengals. Also, da ist die letzten Jahre ja schon echt auch viel verkehrt gelaufen mit den Wide Receiver Picks. Das zeigt einfach, dass diese Position ganz, ganz schwierig transformiert in die NFL. Und von daher, ja, aber da waren wir uns vorhin ja eigentlich wollen wir das gar nicht, ne? Dann, wenn du dann aber das Receiving Core richtig stärken willst, für Agency ist sehr mau, dann geht es fast nur über Trade, ja. Bei OBJ wäre es natürlich dann die Frage des Preises, ne? Eine erste Runde, ist es ein No-Brainer? Also, aber das werden sie deswegen natürlich auch nicht machen. Und da muss man gucken, was noch an Nebengeräuschen aufgerufen wird. Ne? Ist es tatsächlich der zweite? Aber selbst dann würde ich eigentlich sagen, ja, warum nicht? Ich meine, was ist Pick 31 nächstes Jahr wert, ne? Da kriegst du ja nicht mehr den Blutschipper.
Also ich glaube, Stefan wäre nur dagegen, gegen diesen Trade, wenn Jenna Avery zu den Giants dazu getradet wird, denke ich.
Ja, überhaupt nicht machbar. Überhaupt nicht machbar. Also jetzt jenseits ihrer alle Ironie, aber wir waren uns ja immer einig, dass Jenna Avery ist schon Potenzial da weiter. Nein, also, nee.
Aber würdest du es machen, Stefan, wenn jetzt die Giants sagen, dieses Jahr Pick 1 und nächstes Jahr Pick 1 für OBJ?
Also es ist schon viel, aber ich kann dem ziemlich folgen und beiwohnen, was du gesagt hast über die Entwicklungszeit, die ein Wide Receiver braucht, also um zu funktionieren. Ich denke auch immer an diesen Draft, wo auch dann so ein Treadwell, der heißt da auch in Runde 1 nach Minnesota gegangen ist, der ja bis heute, glaube ich, irgendwie 3 Pässe gefangen hat oder so. Und die werden sich ja damals auch was dabei gedacht haben. Also die Erfolgsquote von den First-Round-Picks in Richtung Wide Receiver ist ja wirklich eher überschaubar. Wie gesagt, die Frage nach dem Fenster und wann du in die Richtung kommst, wo du dann Geld für die jetzt noch auf kleinem Geld laufen, bereithalten musst, dann lieber eher jetzt. Die Frage wird halt sein, wie sehr Dorsey seine Browns halt schon sieht, als jetzt oder nie oder jetzt noch ein Jahr vorbereiten und dann volle Elle. Also, und ob man das eventuell überhaupt noch steuern kann oder ob du nicht sagen musst, also Gelegenheit macht nicht Diebe, aber Gelegenheit macht dann Super Bowl Contender oder so.
Also ja oder nein?
Ja.
Gut. Daniel?
Ja, ich war da letzte Woche ja noch sehr gegen. Also ich tendiere immer mehr dazu. Zumal, ich stelle mir halt vor, also wenn er mit Mayfield gut kann, dann hätte man ja auch mit Bakerham den perfekten Spitznamen für die beiden.
Oh, yeah.
Ich war zu Anfang halt wirklich immer dagegen. Also vor ein paar Wochen noch habe ich gesagt, so niemals holen, weil da hast du so einen absoluten Superstar, der macht dir das Teamgefüge kaputt. Ich muss nur leider sagen, je mehr das jetzt Richtung neuer Saison geht, so langsam bin ich eigentlich dafür und denke mir so, ja, warum nicht mal so ein? Weil ich meine, Kohle ist genug da, das ist ja, immer wirklich
der,
so.
Der hat noch einen guten Vertrag, glaube
ich. Es gibt ja einfach auch echt wenige Receiver, wo du wirklich ganz, ganz sicher sagen könntest, die helfen dir sofort und nicht nur irgendwie, dass sie dir in gewisser Weise weiterhelfen, wie zum Beispiel ein Jarvis Landry, sondern der wird ja sofort super Spiele abliefern. Also da muss man sich ja echt keine Gedanken machen. Gerade wenn er so ein Quarterback hätte wie Baker Mayfield, da träumt er ja gerade in New York von. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Also ja, wie du sagtest, ne, man kriegt ihn natürlich nicht nur für einen Erstrundenpick. Da muss man dann vielleicht gucken, was man da drauflegen muss, drauflegen kann. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, bin ich, glaube ich, doch mittlerweile dafür, das zu tun.
Mike?
Klares Ja. Top-Spieler, wenn er irgendwie auf den Markt kommt, muss man da alles versuchen. Einfach, weil es auch eine Signalwirkung hat von den Browns aus. Absoluter Nummer 1 Receiver, der, den wir brauchen. Ich glaube weiterhin nicht dran, aber wenn man es irgendwie schafft, dann auf jeden Fall First-Rounder, wahrscheinlich noch irgendein Spieler, vermute ich mal. Die brauchen ja auch Safeties, könnte man auch überlegen, ob man da was macht. Ja, gibt es verschiedene Varianten, aber rein spielerisch, wenn man ihn bekommt, nicht Haus und Hof verkaufen muss dafür, dann ja.
Ja, so sehe ich es auch. Und jetzt werde ich natürlich, das war eine tolle Cross-Promotion, zeitgleich exakt diese ganz banale Umfrage über unseren Twitter-Account starten. Aber wir waren hier, glaube ich, 4-0, ne?
Ja.
Wir sind 4-0. Gut. Von dem Ergebnis hätte Hannover 96 gestern geträumt, aber das nur am Rande.
Wären wir weitergekommen nach Auswärtstorregel im Europapokal, ne? Wenn wir zu Hause
jetzt 4-0 gewinnen. Wenn ihr das Rückspiel 4-0 gewinnt,
dann sind wir ganz klar weiter in der Bundesliga.
Richtig. Wir waren gerade schon kurz beim Thema Linebacker, das haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart bisher. Da gibt es nämlich auch noch eine Frage von Basti86, der fragt nach Drew Tranquil, denke ich mal, oder Tranquil, ich glaube mal eher Tranquil, hat beim Combine eine klasse Leistung gezeigt. Wie schätzt ihr ihn ein Prospect, welches Dorsey und Co. mal genauer unter die Lupe nehmen sollten? Ich habe mal in eure Listen geschaut, da fiel mir der Name bisher nicht auf. Mike, sag mal ein paar Worte zu ihm.
viel wahrscheinlich deswegen nicht. Aber es ist ein sehr interessanter Spieler. Ich habe ihm, ich schreibe gerade den Lineback-Artikel, da wird er auf jeden Fall auftauchen. Den habe ich auch schon vor der Combine begonnen. Bei ihm gibt es halt ein großes Fragezeichen. Tranquil hat sich in 2 Jahren hintereinander jeweils ein Kreuzband gerissen. Die Frage nach seinem Knie. Danach war er aber fit, muss man auch sagen. Die letzten 2 Saisons hat er dann durchgespielt. Aber wenn man sich 2-mal das Kreuzband reißt, bestehen erstmal grundsätzlich Fragen auf Top-Niveau. Das heißt, die Medicals hier waren durchaus wichtig und auch wie er performt. Also wie flüssig ist er, wie schnell ist er auch. Hat er sich wirklich komplett davon erholt? Und die Fragen konnte er, glaube ich, auch wenn ich die Medicals jetzt natürlich nicht kenne, das werden die Teams dann wieder sehen. Aber das, was man von ihm auf dem Feld gesehen hat, war sehr beeindruckend. Und das ist auch das, was mir bei ihm generell imponiert, ist ein Spieler mit sehr hohem Football-IQ, der sehr gut die Plays erkennt und eben genau diesen Sideline-to-Sideline-Speed hat, den man sich eigentlich bei einem modernen NFL-Linebacker hat. Also der sowohl eben gegen den Run schnell operiert, da schnell die Spots erkennt, aber auch in Coverage, eben wenn er sieht, der Running Back oder Tight End, den ich jetzt decke, der geht in die andere Richtung und ich komme hinterher, ich schließe die Lücke schnell. Genau das kann er, das hat er hier nochmal bestätigt und wird, ich könnte mir vorstellen, jetzt sogar ein Zweitrunden-Prospect sein, wenn, wie gesagt, die Medicals auch nichts Auffälliges ergeben haben. Aber davon habe ich zumindest nichts gehört. Deswegen, ja, sehr spannender Spieler. Ich hatte ihn vorher so, ehrlich gesagt, eine große Spannweite, weil ich eben nicht wusste, passt das Knie. Ich hatte ihn irgendwo zwischen Runde 3 und 6 eben dementsprechend. Da hat er jetzt sich deutlich nach oben katapultiert. Und ein weiterer Linebacker, über den wir vielleicht noch sprechen werden oder den wir auch noch besprechen werden, ist Blake Cashman. Ja, da kam er jetzt auch interessante, das ist ein Linebacker aus Minnesota, der eine interessante Statistik geschafft hat. Der hat, glaube ich, in den letzten Saisons konstant über 100 Tackles geschafft und diejenigen, die das geschafft haben in der Historie, das waren alles dann zukünftige Pro Bowl-Spieler. Also der hat so ein bisschen so ein paar Marken geschafft, wo man sagt, ne, das sind so Indikatoren dafür, dass du auch in der NFL funktionierst und hat eben in der Combine auch nochmal wirklich abgeliefert. Das wird auch ein Name, der gerade für Runde 2, dann Runde 2 oder 3, je nachdem, wie weiter fällt, sehr spannend sein kann.
Gut, damit sollten wir eigentlich alle Fragen abgearbeitet haben, soweit ich das sehe. Noch eine Frage, die ich jetzt so habe, beziehungsweise ein Gedanke, da haben wir, glaube ich, bisher auch noch nie so intensiv drüber gesprochen. Wir sind uns hier einig, Runde 1, was für die Defense tun. Wir haben eben drüber gesprochen, Odell Beckham Jr., so ein Monster-Trade wäre auch was man machen könnte. Wie steht ihr denn dazu, dass man vielleicht auch sowas für die Defense nochmal macht? Also jetzt nicht unbedingt traden, aber vielleicht irgendwie vom Free-Agent-Markt jemanden holt. Weil meine These dahinter, die ich habe, ist, ich persönlich träume ja so ein bisschen von so einer Monster-Defense, die man in den nächsten 1-2 Jahren entwickelt. Und so ein Spieler, ich sag mal, vom Niveau Sportsfreund Clowney oder auch DeFord, wäre das vielleicht nochmal irgendwie eine Option für die Browns? Oder meint ihr, das ist nicht notwendig? Da würde ich einfach mal ganz gerne eure Meinung zuhören.
Aber DeFord ist, glaube ich, vom Markt, ne?
Ja.
Und den fand ich aber, das fand ich auch gut, weil das war der, an dem ich am wenigsten Interesse hatte von denen. Ich glaube, der hat in einem ganz anderen System gespielt. Der hat jetzt einmal im Contract hier was gezeigt, das weiß ich nicht. Ja, da, das, was ich eingangs sagte, warten wir mal morgen ab, wenn die Tags drauf sein müssen. Aber nur mit Geld irgendwo reingehen, würde ich sehr, sehr begrüßen. Zumindest eins von beidem, weil wir können von den richtig, also ich glaube, von den Edge-Rushern, ja, ist doch ist auch tief. Aber also wir müssen jetzt nicht richtig teuer in der Free Agency einen Edge-Rusher und einen Defensive Tackle holen, aber eins von beiden wäre doch mal ganz schön, ne? Also Clowney, ja, bisschen verletzungsanfällig. Frank Clark, Seattle hat natürlich eine schwierige Historie. Sonst auch brutal stark. Also da sind schon ein paar, ich bin mal, aber wie gesagt, die Tags werden ja auch nicht irgendwie, klar, irgendwer hatte doch neulich seinen Kicker schon von der Woche. Ich glaube, die Niners haben Robbie Gould getaggt. Ja, alles klar. Kann man machen. die wirklich wichtigen werden, denke ich ja, heute irgendwann oder dann morgen kommen. Ich weiß gar nicht, wann Deadline ist morgen, ob wahrscheinlich in den USA 16 Uhr ist ja ganz oft irgendwie so Deadline. Oder weißt du, Mike, weißt du das?
Nee, die genaue Zeit habe ich auch nicht im Kopf.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es das ist, dass man morgen Abend um 10 Bescheid weiß, beziehungsweise wenn das hier zu hören ist, ist es ja heute. Das wird ja wahrscheinlich am 5. dann online gehen. Und das wird dann halt ganz viel klären. Also das ist halt noch zu viel Kaffeesatzleserei. Ne? Alleine dieser Tech jetzt. Ja.
Aber ein Ansatz, den Daniel damit gemeint hat, und den finde ich wiederum sehr wichtig, unsere Defense, also schaut euch mal die D-Line an, Myles Garrett, Ogunjobi, gut, Trayvon Coley wird nicht mehr groß starten, und Ogba, verdammt jung alle. Ich hätte schon in einigen Mannschaftsteilen und vor allem auch in einigen Rooms schon nochmal so einen richtig guten Veteran, der von mir aus auch schon mal einen Super Bowl gewonnen hat oder wirklich Playoff-Erfahrung mitbringt, weil die Browns brauchen, und das war auch so ein bisschen das Phänomen der letzten Saison, in wichtigen Situationen schon nochmal ein bisschen mehr Erfahrung, ein klein bisschen mehr. Also nicht nur alte Leute holen, damit alte Leute da sind, aber es gibt ja auch richtig gute Veterans in den 30er Jahren. Ich komme immer wieder auf Gerard McCoy, der für mich perfekt passen würde in dieses Team. So ein Veteran-Leader würde ich unglaublich gerne nochmal dabei haben, der sportlich bringt, Erfahrung mitbringt und dieser jungen Defense, auch die Linebacker, sind insgesamt relativ jung. Also gut, Chobert ist jung. Ich gehe davon aus, dass Collins geht. Da wird man wahrscheinlich eher mit Avery einen weiteren Jungen reinsetzen. Also da auch nochmal Erfahrung reinbringen in diese insgesamt recht junge Defense. Da wäre ich ein großer Fan von, das muss ich sagen. Ob es der große Superstar sein muss, also ich glaube ohnehin nicht, dass ein Clowney oder DeMarcus Lawrence auf den Markt kommt. Aber probieren kann man es immer. Aber es würde auch quasi die Ebene dahinter tun. Richtig gute Spieler, die auch dementsprechend teuer sind und noch 2-3 Jahre im Tank haben. Das wäre auch so ein Muster, was ich gern verfolgen würde.
Stefan, würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, das Geld lieber für einen uruguayischen Longsnapper oder Panther ausgeben, die du in den letzten Wochen in Montevideo gescoutet hast?
Ja gut, der eine Longsnapper in Montevideo, von dem ich euch noch gar nichts erzählt habe, wenn der irgendwann publik wird, was er drauf hat, wird er mit Geld kaum noch zu bezahlen sein. Insofern sollte man versuchen, da relativ schnell zu sein. Aber wenn wir die Longsnapper jetzt mal traurigerweise hinten anstellen, wäre ich natürlich auch dabei. McCoy schwirrt mir auch immer im Kopf rum. Mir ist aber eigentlich zu diesem Thema, aber an der Stelle von der Position passt und vielleicht Mike oder Arne oder wer auch immer darauf antworten, ob der Gedanke zu strange ist. Mike, du hast, glaube ich, vorhin gesagt, bei irgendeinem Prospect, ob er dann nicht doch eher bei Defensive Tackle besser aufgehoben wäre in der NFL als Edge Rusher. Ja, genau, und viel ist ja in diesen Tagen von Edge Rushern die Rede, die dann auch sagen, pflichtgemäß in den Interviews oder in den Pressekonferenzen, wow, sie hätten voll Spaß daran, gegenüber von Myles Garrett da so ein Tandem zu bilden. Also der im Moment ein Tandem mit ihm bildet, ist ja Ogba. Ogba kommt aber gar nicht auf die Werte und auf die Pressures und so, hat aber andere Qualitäten. Wäre dann Ogbas zukünftige Rolle, wenn man jetzt auch im Draft oder so auf einen Edge Rusher geht, eher Tiefe auf Edge oder ist so eine Transition Richtung Defensive Tackle für ihn total abgefahren?
Arne,
fang du mal an. Das haben die Browns ja jetzt selber schon also Dorsey war da, glaube ich, genau mit der Frage neulich auch schon konfrontiert. Er war nicht gänzlich abgeneigt, aber ja, ob das jetzt so viel bringt, also ich weiß nicht, ob Ogba jetzt uns ganz weit nach vorne bringt auf der Position. Also das, und selbst wenn, also wie gesagt, wir bräuchten eh noch mehr, ne? Und ja, also DeMarcus Lawrence glaube ich auch nicht, Clowney glaube ich auch nicht, aber es sind ja noch viel, viel mehr richtig starke drauf. Und ob die alle jetzt wirklich morgen dann den Tag kriegen oder heute noch, bleibt abzuwarten. Auf Defensive Tackle sind ja auch noch so Leute wie Sheldon Richardson oder so, der noch nicht so endlos alt ist. Oder von den Ravens, so Darius Smith. Also das kann, wie gesagt, also nächste Woche, eigentlich müssten wir fast nächste Woche nicht Montag aufnehmen, sondern irgendwie schieben auf Donnerstag, habe ich schon gedacht, weil dann ab Mittwoch ja die Free Agency läuft, das Tampering, also Legal Tampering dann ab Montag ist, da wird natürlich was kommen. Heute gab es ja lange nichts, jetzt hat meine geliebte Beatwriterin Mary Kay immerhin noch mal ihre Prognosen rausgehauen für heute, oder was heißt Prognosen, aber so ein paar, einen größeren Artikel verfasst, der aus Wenn wir ja drei Punkten besteht, die wir vielleicht nochmal ganz kurz in den letzten Minuten anreißen können. Sie sagt also erstens, Duke Johnson hat einen Markt. Es gibt Interesse an ihm. Also, ne, sie sagt im Originalwortlaut ist ihre Überschrift Duke Johnson Drawing Trade Interest und berichtet eben von at least drei NFL-Teams, die für ihn traden wollen würden. Warum also nicht? Dann sagt sie, mit Perryman würde es weiter nicht gut aussehen und Jamie Collins could be released or redone soon, also dass er auf seinem bisherigen Vertrag, aber was ja auch jeder meint, wahrscheinlich nicht mehr lange bleiben wird. Ne? Da hat man auch jetzt irgendwie nichts von gehört, da wollte sich Dorsey ja, glaube ich, erst hieß es Freitag mit dem Agententreffen von Collins, dann wurde das nochmal verschoben auf Samstag und dann hat man, also zumindest an mir ist es dann vorbeigegangen, also ich habe da nichts mehr davon gehört. Das ist natürlich jetzt auch erstmal noch wichtig, was wir überhaupt holen, was passiert mit unseren eigenen Leuten. Ne? Also, wenn wir jetzt doch auf einmal alle verlängert kriegen, alle Wide Receiver, sowohl Perryman als auch Higgins und so, dann geht da nicht ganz viel, weil dann haben wir da eigentlich schon ziemlich viele, wenn man dann sagt, ja, vielleicht draftet man noch einen dazu. So, Linebacker, eben, ob Jamie Collins bleibt oder nicht, ist natürlich auch absolut wichtig. Und jetzt, vielleicht mache ich mich jetzt gleich ganz unbeliebt hier bei vielen. Was wird aus Joe Schobert? Ist Joe Schobert weiterhin der Quarterback der Defensive, was er bei Greg Williams war? Joe Schobert ist auch der unangefochtene Führer in der NFL, was das Ranking angeht, Most Missed Tackles. Na, also vielleicht steht Steve Wilks gar nicht so auf Joe Schobert, wie es Greg Williams gemacht hat.
Also, ja, aber das wird er ja erst im Camp sehen.
Das wird er vielleicht erst im Camp sehen, aber vielleicht hat er da auch schon eine Tendenz oder so. Also das wollte ich jetzt einfach mal so als steile These. Ist überhaupt, wir haben immer gesagt, auf Linebacker müssen wir was machen, weil ja, Jamie Collins kommt weg und ach, Kirksey war so lange verletzt. Und ist überhaupt Joe Schobert so unangefochten gesetzt bei dem Steve Wilks? Ich bin mir da nicht 100% sicher.
Das würde mich extremst überraschen. Ich glaube eher, dass man noch Kirksey hinterfragt mit seinen Limitierungen in Coverage.
Oh, jetzt kann ich nochmal ein Mini-Alert sagen. Also Clowny hat den Tag jetzt gerade gekriegt.
Wenig überraschend.
Ja. Ne? Also damit ist Clowny dann schon mal raus. Ne? Deswegen, es war ja klar, also heute und morgen werden dann noch einige Tags reinpurzeln. Und ja, schauen wir mal. Also du sagst, du glaubst, Schobert ist ganz safe.
Ja, das würde mich extrem überraschen, weil er eben dieses Gehirn ist und weil er, ja, du hast schon gesagt, Miss Tackles ist bei ihm ein Problem, auch One Defense generell ist ein Problem bei ihm, aber dafür macht er auch zu viele Dinge zu gut, muss man sagen, dass man das jetzt als Maßnahme nimmt, um ihn nicht zu verlängern oder sogar quasi vor die Tür zu setzen. Ich glaube eher, dass man noch Kirksey mit seinem schon bestehenden großen Vertrag und auch den Verletzungsproblemen in letzter Zeit und eben, dass er eigentlich schon so ein bisschen, also bei Kirksey weiß man, was man hat, auch ein super Spieler, aber da weiß man auch, die Upside ist da nicht mehr groß. Schobert ist noch jung genug, aus meiner Sicht, um diese Upside noch ein bisschen weiter zu nutzen und sich in einigen Themen, also Tackling ist für mich immer ein Ding, wo du trainieren musst, das kriegst du hin. So in Coverage die Themen, da brauchst du auch gewisse Instinkte, das ist für mich wieder ein anderes Thema, deswegen glaube ich eher, dass wenn man darüber diskutiert, dann eher über Christian Kirksey. Ich glaube aber, dass beide bleiben und man sich tatsächlich so, wie es viele erwarten, von Collins trennen wird und dann eben entweder Avery nachrückt oder man da nochmal größer investiert, im Idealfall sogar beides.
Also ich glaube es auch nicht, dass man Joe Schobert vor die Tür setzt, hätte ich jetzt was gesagt. Also gut, man wird ihn ja wahrscheinlich traden, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also weil ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass man auf Linebacker-Position so komplett alles umbaut. Das wäre eigentlich gerade in der Phase, in der das Team steckt, sehr ungewöhnlich, planerisch. Und also bei Micha Reschke würde es mich nicht wundern, aber...
Ja. Ne, für mich, ich habe einfach mal drüber gedacht, was ist denn, wenn auf einmal jetzt einer kommt wie Greg Williams und sagt, das war hier mein verlängerter Arm, den will ich jetzt unbedingt zu den Jets haben. Und die machen wirklich ein ordentliches Angebot.
Naja, gut, das kann natürlich immer das Einzige noch sein, ne? Dass er das von sich aus persönlich vielleicht möchte, weil er sagt, er möchte nochmal was anderes machen oder möchte auch mit Williams gerne weiter zusammenarbeiten. Aber ich kann mir das von Teamseite aus eigentlich nicht vorstellen.
Nein, ich auch nicht. Wie gesagt, das sollte ja auch eine steile These sein.
Naja,
das ist ja eher unwahrscheinlich.
Mache ich ja auch gerne.
Ja. Okay.
Okay.
Gut, dann gibt es noch irgendwas aus dieser Woche, sonst wären wir nämlich durch. Dann
ja.
Werden wir mal schauen, wie wir uns nächste Woche organisieren, was die Aufnahme angeht. Vielleicht machen wir sonst auch, wenn wir es zeitlich schaffen, notfalls mal 2 Aufnahmen. Das werden wir aber im Laufe der Woche hier in den Studios besprechen. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr dabei gewesen seid. Mike und Arne werden uns sicherlich auch in den kommenden Tagen weiterhin mit Texten zum Draft und auch wahrscheinlich zur dann beginnenden Free Agency versorgen. Das werdet ihr über unseren Twitter-Kanal natürlich mitbekommen.
Darf ich da ganz kurz reingrätschen?
Natürlich.
Ich habe sie ja schon angepriesen. Ich habe tatsächlich ja vorhin die Umfrage mal gestartet. Es geht noch der anderen. Aber völlig konträr zu uns, bisher 55% nein. Eine Mehrheit sagt, sie würden es nicht machen für OBJ. Das ist jetzt der Ausgangswert, das Endergebnis sehen wir dann auf Twitter oder erfahren wir natürlich dann nächste Woche im Podcast.
Genau, sowohl als auch, denke ich mal. Vielleicht denken wir da nächste Woche einfach nochmal dran. Und werden dann ganz kontrovers unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschimpfen, weil sie nicht unserer Meinung sind.
Wie man ja, das macht. Sowieso, ja, selbstverständlich.
Ja, dann, wo wir gerade beim Beschimpfen sind, ich danke euch da draußen, dass ihr die vergangene Stunde mit uns verbracht habt. Ihr kennt das, bewertet uns gerne bei Spotify, bei iTunes, dort, wo ihr uns hört. Besucht unsere Webseite brownsfans.de, da findet ihr, wie gesagt, gerade jetzt in den letzten Tagen viele, viele Texte zum Draft. Besucht uns auch gerne bei Twitter, brownsfans.de ist da auch die Anlaufstelle. Und sonst sind wir raus für diese Woche. Bis dahin, go Browns!